pfeift, ne? Wir haben das vorher auch schon mal gesehen. Ich habe euch auch noch ein Bild von so einem Schilderwald mitgebracht. Wenn ihr das erste Bild in der Präsentation zeigen könnt, einfach eins weiter. Dann sind das manchmal so viele Schilder, dass man nicht mehr weiß, wo man langfahren muss. Oder auf jeden Fall in einem kurzen Moment hat man den Überblick verloren und kann nicht alle Schilder beachten. Darum weiß man, dass es den Menschen hilft, Schilder zu reduzieren, also das Wesentliche zu betonen. Und ich finde, das ist ein guter Ansatz, wenn wir über Gemeinde oder Werte sprechen. Es gibt viele Leute, die Schilder aufstellen, was zu tun sei, was wichtig sei. Und darum haben wir uns überlegt, was denn wirklich entscheidend ist, welches Schild uns als Gemeinde prägen sollte. Und darum sind wir auf das Thema gekommen oder auf den Kern eigentlich. Wir sind Hinweisschild auf Jesus. Ich habe euch vor einem Jahr oder so schon mal das Bild von Isenheimer Altar gezeigt. Ich möchte es euch nochmal zeigen, dieses Altarbild. Das ist in Colmar und dort sieht man, dass rechts Johannes der Täufer zu sehen ist, der dem Weg bahnen soll als Vorbereiter für den Messias. Und dieser Johannes der Täufer lebte zur Zeit der Kreuzigung, war der schon gar nicht mehr im Leben. Aber der Maler wollte eben etwas deutlich machen mit dem großen Finger von Johannes. Johannes der Täufer weist auf Jesus und sagt, auf Jesus kommt es an. Auf Jesus wollen wir zeigen. Um Jesus geht es uns. Jesus steht im Mittelpunkt. Und damit ist eigentlich dieser erste Wert, wir haben letztes Mal über den Rahmen gesprochen, die Liebe, und der erste Wert, Jesus, das Hinweisschild auf Jesus. Darum soll es uns heute gehen. Ich möchte das mit vier Gedanken deutlich machen. Den ersten habe ich eben dann so überschrieben, auf die Mitte fokussiert. Aber wenn man ein Foto hat, dann kann man fokussieren, scharf stellen auf das, was man scharf hervorheben möchte. Und für uns als Gemeinde ist es auch wichtig, immer wieder in den Fokus zu stellen, worauf es eben wirklich ankommt. Wer ist im Mittelpunkt unseres Lebens? Wir haben gerade gesungen, sei du der Mittelpunkt unseres Lebens. Also sei du in unserem Herzen der, der bestimmt. Sei du der, der uns eben vorgibt, was wir zu tun haben oder vielleicht nicht zu tun haben. Als Christen wissen wir, unser Leben kreist um Christus. Also wir bewegen uns um Jesus. Wir schauen auf Jesus. Wir wollen von Jesus lernen. Und er ist auch die Mitte, um die sich alles drehen muss. Johannes der Täufer hat diesem Bild auf Jesus gewiesen. Da war ja das Lamm unter ihm, weil er gesagt hat in Johannes 1, Vers 29, als er mit seinen eigenen Jüngern unterwegs war, siehe, das ist Gottes Lamm, das dir der Welt Sünde trägt. Nicht ich bin der Messias, Jesus ist es. Er weist von sich weg auf Jesus und sagt, um Jesus geht es. Nochmal, nur um Jesus. Wenn wir über das nachdenken, was Jesus getan hat, für mich, für dich, wenn ich darüber nachdenke, dass ich Gottes Kind sein darf, obwohl ich auch kein guter Mensch bin, obwohl ich auch Dinge manchmal falsch mache, obwohl ich sündige, aber Jesus mir vergeben hat in Christus, manchmal nicht oft, Männer tun das vielleicht nicht oft genug, aber manchmal in manchen Stimmungen kann ich dann sogar weinen oder Tränen vergießen, weil ich nur staunen kann, wie sehr Jesus mich lieb hat. Dass Jesus mich und dich so sehr achtet, für uns so viel aufgegeben hat, dass wir seine Kinder sein dürfen. Und dann kann man nur staunen und dankbar sein, auf Jesus gucken. Was bedeutet es, wenn Jesus wirklich im Fokus ist in einer Gemeinde? Das kann Verschiedenes bedeuten. Zum einen bedeutet es für eine Gemeinde mit Sicherheit, dass wir uns von Jesus leiten lassen wollen. Dass eben, wenn es um Dinge geht, die uns als Gemeinde betreffen, wo wollen wir hin, was ist uns wichtig? Es geht nicht um Programme in der Gemeinde. Die sind nicht unwichtig, aber es geht nicht um die Programme. Es geht nicht um Menschen. Es geht nicht um Menschen, die begabt sind. Es geht nicht um gute Gemeindekonzepte. All das sind Hilfsmittel. Es geht letztlich immer um Jesus. Wir müssen uns von ihm leiten lassen, an ihm ausrichten. Und Gott erinnert uns daran. In der Verklärung Jesu sagt er den Jüngern in Matthäus 17, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, auf ihn sollt ihr hören. Und das muss uns immer wieder prägen, wenn wir Dinge entscheiden, wenn wir in eine bestimmte Richtung gehen wollen, zu fragen, Herr, was willst du? Ist das, was wir uns überlegen, das, was für uns als Gemeinde wichtig ist? Nicht nur im privaten Leben, sondern auch als Gemeinde. Was willst du, Herr? Rede, Herr, dein Knecht hört, wie Samuel. Was möchtest du, dass wir tun sollen? Wisst ihr, wir wollen manchmal Jesus in unsere Formen bringen, aber Jesus lässt sich nicht formen, der will formen, der will uns prägen. Der lässt sich nicht von uns einsperren, sondern der will uns verändern und in sein Bild umgestalten. Wir sollen ihm ähnlich werden, ihm nachfolgen. Also das Erste heißt, wir wollen auf Jesus hören. Was heißt das noch, wenn Jesus in der Mitte ist? Das heißt, wir wollen uns selber zurücknehmen. Dass ich mich nicht selber in den Mittelpunkt stelle, dass ich nicht meine Ideen, meine Konzepte für so wichtig halte, dass ich andere Geschwister damit überfahre. Oder dass ich mich geistlich gesehen aufblase und eben auf mich weise, sondern dass ich immer wieder auf Jesus weise. Der Johannes in dem Bild am Anfang, vielleicht können wir nochmal zurück auf das Bild. Wenn ihr das seht in dem Bild, Jesus ist perspektivisch viel größer als alle anderen Personen auf diesem Bild. Das ist bewusst so gewählt, weil Johannes, der sagt, schaut auf ihn, schaut nicht auf mich. Jesus ist der Große, der ist der, der der Herr der Welt ist, der dein Retter ist. Er ist der, auf den es ankommt. Und nicht auf den Johannes, nicht auf dich und nicht auf mich. Das ist manchmal ernüchternd, das ist auch nicht immer schön, wenn Gott uns das so sagt. Aber es ist die Wahrheit. Auf Jesus kommt es an. Johannes sagt das, als er mit seinen Leuten unterwegs ist, mit seinen Jüngern und sieht, dass Jünger jetzt zu Jesus laufen. Und die sagen, Herr, siehst du nicht, die laufen alle zu Jesus. Dann sagt Johannes diesen Satz, er muss wachsen, Jesus, ich aber muss abnehmen. Ich muss kleiner werden, demütig werden vor Gott. Wir müssen uns selber zurücknehmen, weil es ist die Kirche Jesu, seine Kirche. Und ich sage es mal ein bisschen provokant, niemand von uns hat das Recht, Gott die Ehre zu nehmen und zu sagen, ich habe das gemacht. Natürlich dürfen wir uns als Werkzeuge gebrauchen lassen und dürfen auch froh sein über das, was Gott durch uns tut. Aber uns immer bewusst sein, es ist Jesus, der das getan hat. Auf die Mitte fokussiert, der erste Gedanke. Der zweite Gedanke, den habe ich überschrieben, Reich Gottes im Blick. Reich Gottes im Blick. Ein Pastor fragt einmal im Gottesdienst die Leute, wer von euch ist FEG-Mitglied oder schon immer so FEG-Gast und fühlt sich hier wohl? Es melden sich alle bis auf eine Person. Der Pastor ist etwas stutzig, hat ja Seelsorge gelernt, er weiß, man fragt das jetzt nicht vor allen Leuten, aber hinterher fragt er diese Frau, wo sie denn herkommt, und dann sagt sie, ja, sie wäre aus der landeskirchlichen Gemeinschaft. Und dann fragt er, warum sie denn in die landeskirchliche Gemeinschaft geht. Und dann sagt sie, da waren schon meine Eltern und fühlten sich wohl, meine Großeltern waren da und ich bin da jetzt auch irgendwie gelandet. Und der Pastor sagt, wissen Sie, dieses Argument ist irgendwie blöd, also überzeugt mich nicht ganz. Was wäre denn, wenn Ihre Eltern und Großeltern Idioten gewesen wären? Und dann antwortet sie, dann wären Sie wahrscheinlich FEGler gewesen. Die hat schlagfertig geantwortet. Aber wisst ihr, dahinter steckt ein Stück Wahrheit. Manchmal haben Christen eine Überzeugung über den Stall, aus dem sie kommen, von dem sie meinen, das erhebt sie über andere Christen in anderen Stellen, in anderen Gemeinden und macht sie zu besseren Christen. Und das ist es nicht. Als FEG wissen wir sind ein Teil im Reich Gottes. Freie evangelische Gemeinde ist nicht Reich Gottes, ein Teil. Wir gehören dazu. Aber es erschöpft sich nicht mit FEG. Und das ist gut zu wissen. Es gibt viele Christen in anderen Kirchen und das ist eine Bereicherung. Auch wenn mir manchmal schwerfällt, wie die ihren Glauben leben oder was die tun, das fordert mich manchmal heraus, aber es ist gut. Wisst ihr, schwierig ist, wenn man das so wie Paulus erlebt hat in der Gemeinde in Korinth. Da schreibt er, ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, der dritte ich zu Kephas. Und ich sage mal, die besonders Frommen dann, ich gehöre direkt zu Christus, ich gehöre zu keinem Menschen. Das bringt nichts. Das hat Gemeinde schon immer schwierig gemacht, wenn wir uns mit anderen vergleichen und meinen, wir sind besser oder vielleicht nicht so gut. Und nach dem Sehnen, was vielleicht da passiert, das ist keine Hilfe. Paulus, der hat der Gemeinde etwas mitgegeben. Da sind wir wieder im Prinzip beim ersten Punkt. Er hat zu ihnen gesagt, wie ist Christus etwa zerteilt? Gibt es in einer anderen Kirche einen anderen Jesus als bei uns, wenn es der Jesus ist, der uns in der Bibel verkündigt wird? Auch wenn die vielleicht eine andere Form leben? Im Himmel gibt es keine Abteilung für Evangeliker, so traurig das vielleicht manchmal vorkommen mag. Im Himmel gibt es nur begnadigte Sünder, nur Menschen, die durch Jesus gerettet wurden. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Da muss ich vielleicht auch manchmal mit Christen zusammenkommen, die ich mir hier nicht aussuchen würde, weil Gott sich das so gedacht hat. Spätestens dann muss ich es lernen. Ist aber gut, wenn man schon hier anfängt, mal mit anderen über den Tellerrand zu schauen. Das ist eine große Bereicherung. Ich sag mal so, einer dieser Werte ist, dass wir als FEG bewusst Kontakt zu Christen auch aus anderen Gemeinden suchen wollen und pflegen wollen, damit man eben das lernt, den Blick über den Tellerrand. Ich möchte euch einfach Mut machen, wenn ihr manchmal Gemeinden erlebt, wo man denkt, da ist mehr los oder weniger los, dass man nicht neidisch wird oder sich erhebt, sondern für diese Gemeinden einfach betet. Was hindert uns daran, für eine Gemeinde zu beten, wo es boomt und zu sagen, Herr, segne die einfach noch mehr. Das fällt uns schwer, ne? Aber ich denke, das ist genau das, was Gott sich wünscht. Es geht darum, dass sein Reich wächst und nicht unbedingt nur die FEG oder die FEG alleine. Ich sag mal, ein bisschen traurig bin ich, muss ich jetzt auch mal sagen, wir hatten vor kurzem Allianzgebet, dass von uns an den Abenden kaum jemand da war. Das mag immer Gründe haben. Ne? Also ich will auch nicht moralische Keule hervorheben, aber ich möchte euch einfach Mut machen, wenn Allianz Gebetswoche ist, auch bewusst diesen Blick mal über den Tellerrand zu wagen. Auch mit anderen Christen gemeinschaftlich zu beten. Ich empfinde das immer als eine große Bereicherung. Reich Gottes ist also größer als FEG, es ist aber auch größer als die anderen Gemeinden in Münster. Reich Gottes ist auch Weltmission. Als FEG wollen wir uns auch interessieren für Menschen, die eben für Jesus unterwegs sind. Reich Gottes ist Verantwortung für die weltweite Gemeinde Jesu. Reich Gottes ist auch Verantwortung für die Menschen, die noch nicht im Reich Gottes sind, aber die Gott erwählt oder berufen will, dass wir auch das im Blick haben. Also der zweite Gedanke, wir haben nicht nur uns im Blick, sondern das Reich Gottes. Der dritte Gedanke, brückenbauend. Wenn wir Hinweisschild auf Jesus sein wollen, dann geht es darum, wie können wir Menschen erreichen, die Jesus gar nicht kennen, die vom Glauben vielleicht nichts mehr wissen wollen. Und es gibt verschiedene Ideen, wie man das tun kann. Manche sagen eben, Tatsache ist, wir müssen einfach mehr Zeit vielleicht in der Gemeinde verbringen, in Programmen, wo wir Menschen erreichen können. Jemand hat mal eine Untersuchung gemacht, ich zeige dir euch mal, dass wo verbringe ich meine Zeit? Also selbst die motiviertesten Christen verbringen maximal 10% ihrer wachen Zeit, also wenn sie nicht schlafen, ihrer wachen Zeit in der Gemeinde. Und dann meinen manche, da müssen wir noch mehr Zeit in der Gemeinde verbringen, damit die Menschen hier Jesus kennenlernen können. Ich denke, das Gegenteil ist wahr. Wir verbringen nämlich schon 90% der Zeit nicht in der Gemeinde mit Menschen. Wir begegnen Menschen, die Jesus vielleicht nicht kennen. Und es für uns als Gemeinde ist es wichtig, dass du und ich, da wo Gott dich hingestellt hat, dass wir da Zeugen für Jesus sind. Gemeinde, wie Gott sie sich vorgestellt hat, ist nicht dieses Haus. Gemeinde bist du, bin ich, die wir mit Jesus leben. Wir sind Gemeinde. Und Gott hat uns an Orte gestellt, wo wir für ihn da sein dürfen. Als Gemeinde ist es wichtig, dass ich bereit bin, dieses Schild, wo Jesus draufsteht, mitzunehmen zur Arbeit, zum Studium, ins Seniorenheim, in die Schule, in die Stadt, dass ich das sozusagen bei mir habe, dass wenn Menschen mich fragen, lege ab Rechenschaft über das, was dich prägt, das ich dann erzählen kann. Ich muss den Menschen nicht das Evangelium in allem darlegen können, aber ich kann immer bezeugen, ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Der hat mein Leben verändert. Gegen solche Berichte aus deinem eigenen Leben können Menschen wenig sagen. Die können dir das nicht absprechen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir das tun. Paulus, der sagt uns das in 2. Korinther 3, Vers 3, ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Er bezieht das auf die Arbeit, die er an der Gemeinde hatte, ne, dass durch ihre Arbeit, durch den Heiligen Geist, sie zum Glauben gekommen sind. Aber nimm diesen Gedanken mit, du bist auch ein Brief Christi, da wo Gott dich hinsendet. Peter Strauch, ich glaube, das Zitat habe ich euch mitgebracht, der hat das einmal gesagt: Jedem Christen muss bewusst werden, dass er nicht zufällig mit Kommilitonen, Kollegen oder Nachbarn zusammentrifft oder zusammen ist, sondern als ein Gesandter Jesu Christi. Ohne dieses Bewusstsein der persönlichen Sendung und Beauftragung durch Jesus selbst wird sich kaum etwas ändern. Wisst ihr, wir können so viel über Evangelisation reden, wenn wir nicht verstehen, dass wir schon von Jesus an einen Platz gestellt wurden, dann wird uns das nichts nützen. Wir können 50% der Zeit in der Gemeinde verbringen, wenn wir nicht bereit sind, im Alltag uns von Jesus gebrauchen zu lassen, wird das nicht das bewirken, um was es geht. Vor kurzem war Markus Evangelium in der Tageslese. Wir hatten dann auch die Andacht im Ältestenkreis. In Markus 2 gibt es die Geschichte von dem Gelähmten und seinen vier Freunden. Und wisst ihr, ich wünsche mir, dass wir solche Menschen sind wie die vier Gelähmten, wie die vier Freunde. Es war nur ein Gelähmter, ich habe übertrieben. Wie der eine Gelähmte und seine vier Freunde. Ich wünsche mir, dass wir Menschen sind wie diese vier Freunde. Wisst ihr, ihr Wichtigstes war, ihren Freund, ich hoffe mit seinem Einverständnis, aber seinen Freund, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Und als sie nicht zu Jesus kommen, dann fangen die an, das Dach abzudecken, obwohl Jesus drunter predigt und Leute im Haus sind. Denen war sozusagen der Aufwand nicht zu hoch, zu sagen, mein Freund muss Jesus begegnen. Meine Freundin muss Jesus kennenlernen. Mein Arbeitskollege, was der braucht, ist Jesus. Und ich möchte Mut machen, das im Blick zu haben. Mut haben, zu sagen, Herr, lass mich sein wie diese Freunde. Menschen zu Jesus zu bringen, im Gebet, aber auch ganz persönlich, ihnen Mut zu machen, sie einzuladen, zu sagen, komm doch einfach mal mit in den Gottesdienst. Oder zu sagen, du, dir geht es schlecht, aber ich bete für dich. Vielleicht gucken die dich komisch an. Aber wenn du sagst, du betest für sie, das macht was mit diesen Menschen. Dass sie merken, da ist jemand, der hat Interesse an mir. Der ist für mich da. Oder ihn praktisch unter die Arme zu greifen. Ein Student wurde einmal gefragt, wie er zum Glauben gekommen ist. Und er hat gesagt, mein Kommilitone, mein Mitstudent, der hat sich auf den Weg gemacht von seinem Herzen zu meinem Herzen. Und hat er gesagt, und auf dieser Brücke ist Jesus zu mir gekommen. Weil sich einer aufgemacht hat von seinem Herzen zum Herzen der anderen. Ich glaube, das bedeutet das Brückenbauer sein. Jesus geht dann über die Brücke, nicht du und nicht ich. Aber Jesus kann über diese Brücke gehen und Menschen verändern. Und ich möchte Mut machen, Brückenbauer zu sein. Natürlich brauchen wir auch missionarische Aktionen in der Gemeinde, wo man dann Menschen vielleicht mal hinbringen kann, damit sie dann Jesus auch vielleicht in der Predigt begegnen können. Aber beides ist wichtig. Nimm das mit, du bist die Bote Jesu, da wo du Jesus dich hingestellt hat. Und das soll nicht erschlagen, sondern ermutigen. Das letzte, Öffentlichkeit suchend. Ich habe vorher 5 Leute gefragt, die jetzt mal bitte nach vorne kommen. Also wenn Tobi die Lösung noch weiß, dann muss er ein bisschen sich zurückhalten. Ich habe das schon mal gemacht beim Allianzgottesdienst in der Marienschule. Wer damals dabei war, weiß es. Also euch 5 gebe ich jetzt einfach mal eine Aufgabe. Ihr sollt einen Kreis bilden. Bildet mal einen Kreis und gebt euch mal die Hand. So, was fällt euch ein, auf, wenn diese Personen den Kreis bilden? Nur die, die beim letzten Mal das nicht gesehen haben. Fällt euch was auf? Wie haben die einen Kreis gebildet? Sie gucken sich alle an, ganz genau. Überlegt mal, wie könnte man denn noch einen Kreis bilden, wenn man sich jetzt nicht angucken will? Seid mal kreativ. Okay. Die zweite Variante, was machen Sie jetzt, logischerweise? Sie gucken alle nach draußen. So, Es gibt noch eine dritte Variante. Fällt euch noch eine ein? Überlegt mal, wie könnte man es noch machen? Du hast schon recht, das war schon ein ganz guter Ansatz. Und jetzt gebt euch nochmal irgendwie eine Hand, so dass ihr... Man kann auch so einen Kreis bilden. Was passiert jetzt? Jetzt können Sie nach innen schauen und nach außen schauen. Und ich glaube, ihr könnt euch wieder setzen. Danke, vielen Dank für euren Einsatz. Die haben genau das gemacht, was ich vermutet habe. Die fünf haben Kreis gebildet und haben nach innen geguckt. Und wisst ihr, das ist eine Tendenz jeder christlichen Gemeinde. Wenn ich Freunde in der Gemeinde gefunden habe, Menschen, die eine gleiche Gesinnung haben, dann schauen wir nach innen. Das sollen wir auch, ne? Wir sollen ja auch Jesus im Blick haben. Aber die schauen nur nach innen. Die schauen nur noch sozusagen von den Menschen weg. Die zweite Lösung war genauso problematisch, weil sie dann nicht mehr auf Jesus schauen, nur noch auf die Menschen. Dann werden sie nur noch von den Menschen gesteuert. Die dritte Lösung finde ich die sinnvolle, den Blick immer wieder auf Jesus und trotzdem den Blick nach draußen zu den Menschen zu haben. Und das muss uns bewusst sein, dass Gemeinde das nicht automatisch macht. Wisst ihr, wir sagen, wir lieben die Menschen. Und das ist ja auch richtig, aber die Frage ist, lieben wir die Menschen wirklich? Merken Menschen, die hier hinkommen, dass wir nur auf uns schauen oder merken die, dass wir sie auch im Blick haben? Merken auch Menschen um uns herum, dass wir auch nach außen schauen und sie auch sehen? Ist uns bewusst, ich glaube, manchmal ist uns das verloren gegangen, dass der Glaube an Christus die beste Möglichkeit ist zu leben. Jesus sagt in Johannes 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben in Fülle. Glauben wir, dass es die beste Art ist zu leben als Christ? Glauben wir, dass es die beste Art ist zu sterben, wenn man Christ ist, weil man weiß, man hat eine Hoffnung über den Tod hinaus? Auch wenn das heute nicht mehr gängig ist, wenn Jesus über die Verlorenheit der Menschen spricht, über die Hölle, dann spricht er über Heulen, Zähne klappern, Dunkelheit. Ist uns das bewusst, dass es das gibt? Ich habe den Eindruck, dass wir es manchmal verdrängen. Und dann passiert genau das, wir schauen nach innen, das führt zu selbst fehlgeleiteter Gemeinschaft. Eine krankmachende Form von Gemeinschaft. Jemand hat das mal Koinonitis genannt. Koinonia ist Gemeinschaft, Koinonitis ist die krankmachende Form von Gemeinschaft. Man verliert den Blick für die Menschen um sich herum. Und Menschen, die kommen, merken das, ob wir nur uns im Blick haben, uns lieb haben, so schön das ist, oder ob wir auch Menschen im Blick haben. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, der ist ja dahin gegangen, wo Menschen waren, die wirklich keine Hoffnung hatten. Drogenabhängigen, Obdachlosen, verwahrlosten Menschen. Da ist er hingegangen und hat sie für Jesus begeistert. Er hat ihnen von Jesus erzählt. Er hat ihnen geholfen, ganz praktisch. Und was er erlebt hat, war, als er die Menschen in die Gemeinde gebracht hat, was meint ihr, was die Gemeinde gemacht hat? Die hat eine Trennwand in der Gemeinde eingerichtet und die Leute, die er mitgebracht hatte, mussten mit ihm dahinter sitzen, damit man die Andacht der Christen nicht stört, die dieses Elend nicht anschauen wollten. Man kann sich das kaum vorstellen. Wie bitte? Ja, wir bauen heute keine Grenze, keine Angst. Manchmal wollen wir so eine reine, heile Welt von uns, von allem Bösen fernhalten. Und das ist nicht, was uns ausmachen sollte. Wie schnell machen wir manchmal vielleicht die Tür zu? Ich lese euch einen Vers aus der gleichen Geschichte von Markus 2, wenn er einmal zeigt. Aber die vier Männer kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durch. Stellt euch vor, da ist jemand, der Jesus sucht, der kommt in, das war jetzt nicht eine Gemeinde, aber eine Versammlung, wo Jesus predigt, und man lässt ihn nicht zu Jesus durch. Ist das nicht schrecklich, wenn Menschen hierher kommen, die sagen, die haben mir keinen Platz gemacht, die haben mich abgestoßen, die haben mich nicht angenommen, die haben mich nicht liebevoll empfangen. Ich bin überzeugt, dass Jesus traurig wäre, wenn das wahr ist. Und ich wünsche uns, dass wir ein Ort sind, wo Menschen wirklich kommen können, die nach innen schauen zu Jesus, aber auch den Blick nach außen zu den Menschen nicht verlieren. Bonhoeffer hat mal gesprochen von einem weltlichen Christentum. Er meint nicht ein verweltlichtes Christentum, sondern ein weltliches Christentum. Ein Christentum, wo die Nachfolge Menschen in die Welt schickt, da wo die Menschen sind. So wie Jesus es gesagt hat in Johannes 17. Da sagt nämlich Jesus, so wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Wir sind nicht von der Welt, aber wir sollen in die Welt. Wir sollen Menschen begegnen. Und deshalb ist es ein Wert für uns, wenn wir hin wie ein Schild auf Jesus sein wollen, dass wir uns nicht einigeln und zurückziehen, sondern auch bewusst den Kontakt nach außen suchen. Dass wir nicht sagen, kommt, sondern wenn Jesus sagt, geht hin, dass wir das ernst nehmen, dass Jesus uns auch gesandt hat. Darum bieten wir Veranstaltungen für andere. Die sind wichtig, dass es nicht nur um uns geht. Jemand hat gesagt, wenn man der Evangelisation, das neue Christsein heute, gestern rausgekommen, über Evangelisation, wie ist die Realität der Evangelisation, der evangelistischen Wirksamkeit von drei evangelischen Gemeinden, enttäuschend. Wir erreichen kaum noch Menschen für Jesus. Und er hat gesagt, die haben gesagt, wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, dass wir trotzdem wachsen, dass wir immerhin noch ab und zu mal jemand erreichen, sondern sollten traurig sein und uns fragen, warum ist das so? Können wir daran etwas ändern? Ich komme zum Schluss nochmal zurück zu dem Altarbild in Colmar. Hinweisschild auf Jesus. Das soll das Zentrum sein. Das wünschen wir uns. Daran wollen wir arbeiten. Und ich hoffe, dass euch das auch wichtig ist, dass wir sagen, ich möchte mit meinem Leben auf Jesus weisen. Als FEG wollen wir auf Jesus weisen. Es soll nicht, wie gesagt, um Menschen, um Programme, Ideen, Konzepte gehen, so wichtig das alles ist, sondern es soll darum gehen, dass Menschen Jesus begegnen. Betet dafür, dass wenn Menschen wirklich mal hierher kommen, die Jesus nicht kennen, dass der Heilige Geist sie anrührt und dass sie zum Glauben kommen. Das kann auch heute noch geschehen, wenn wir es erwarten und uns so verhalten. Und das wünsche ich mir, dass wir ja so Hinweisschild auf Jesus sind. Wir werden gleich Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist eigentlich so ein wunderbares Hinweisschild auf Jesus. Schau auf Jesus. Der ist der, der alles getan hat. Der ist der, auf den es ankommt. Und so wollen wir gleich miteinander das Abendmahl feiern. Ich möchte noch beten zum Abschluss der Predigt. Herr, ich danke dir, dass ja, du derjenige bist, auf den es ankommt. Wir haben das in diesem Altarbild so gesehen. Du bist viel größer, du bist der Herr, der Retter, auf dich kommt es an. Und du kannst uns schenken, dass wir als das Gemeinde auch immer wieder in den Blick bekommen. Es geht nicht um uns. So gern wir vielleicht unsere Gemeinde mögen oder andere Gemeinden mögen oder nicht mögen, es geht nicht um uns, sondern es geht um dich. Und du kannst schenken, dass das geschieht, dass wenn Menschen hierher kommen, wir ihnen eben den Weg zu dir öffnen, dass wir wie die vier Freunde Menschen überhaupt zu dir bringen, dass wir Brückenbauer sind, da wo du uns hingestellt hast. Herr, sonst wird sich wenig verändern, wenn wir uns da nicht unseres Seins stellen. Wir sind ja Licht der Welt, wir sind das Salz der Erde. Gib, dass wir ja, das wirklich auf gute Art und Weise füllen können. Das soll uns keinen Druck machen, sondern ja, ich danke dir, dass du uns so gebrauchen willst, dass wir deine Mitarbeiter sein dürfen. Und wir möchten dich bitten, dass Menschen eben dir selber begegnen, dass wir selber dir begegnen und dass wir dir immer wieder Raum machen in all dem, was uns als Gemeinde ausmacht. Segne uns gleich, wenn wir Abendmahl feiern, dass wir eben wirklich diesen Blick auf dich haben und ja, neu dankbar werden für das, wer du bist und was du getan hast. Schenk uns diesen weiten Horizont auch für die Menschen um uns herum. Amen. Das wollen wir jetzt singen, mit weitem Horizont, nicht nur